Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Wurzeln herausgemacht hat. Ihr könnt das gern mal mit Handzeichen zeigen. Oh, viele. Ui. Richtige Bäume? Ja? Ich bin, also für Zoom, da haben ein Drittel, sage ich mal, bestimmt gestreckt, bis zur Hälfte. Da sind viele Hobbygärtner hier, sage ich mal, die gerne im Garten wühlen, arbeiten. Und die kennen jetzt ganz gut die Bilder, die ich heute in der Predigt gebrauche, die vorkommen. Ihr wisst, was das bedeutet, wenn man so einen Baum rausmachen will, wie viel Arbeit das ist. Ich habe im letzten Herbst so einen riesen Baum, der ist jetzt über fast 20 Jahre, mehr als 20, 40 Jahre gewachsen. Den habe ich einfach abschneiden lassen, da habe ich mich nicht an die Wurzel getraut, das muss ich irgendwann mal machen. Aber ich habe mit meinem Vater, wo wir eingezogen sind, vor 18 Jahren in unser Haus, da haben wir zusammen viele Bäume rausgemacht. Da war unser Vorgänger, der hatte da richtig Bäume gepflanzt vorm Haus. Das Haus war dunkel. Hinterm Haus zum Nachbarn waren so eine ganze Grenzreihe von Bäumen gestanden, riesen Bäume neben dem Haus. Die haben wir alle so dann am Anfang rausgemacht. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann weiß man, wie so ein Baum tickt, wie so ein Baum, man sieht es auch hier auf dem Bild, wie so ein Baum verwurzelt sein kann, wie viele Wurzeln es da gibt. Und dann gibt es ein paar Wurzeln, das sind so die Hauptwurzeln, die sind so richtig fest, die gehen so weg. Und einer, oder so ist meine Erfahrung, geht dann so richtig, meterweise vielleicht runter und hält diesen Baum so richtig fest. Und jetzt über den Sommer, da habe ich dann kleinere Sträucher rausgemacht, solche Sträucher, aber die hatten auch solche Wurzeln teilweise 2 Meter lang, eine gerade runter. Und dann muss man viel graben und viel machen und viel wegtun, damit man überhaupt an diese Wurzeln kommt, damit man überhaupt ansetzen kann zum Abschneiden, zum Rausziehen. Oder was man da auch immer macht. Und da wurde mir jetzt wieder bewusst, wie verwurzelt eigentlich Bäume sind, wie stark sie verwurzelt sind, weit verzweigt sind sie unter der Erde. Und eben wie diese Grobwurzeln, die diesen Baum halten, die schützen den natürlich auch gegen Wind und Wetter. Und dann gibt es eben viele kleine Wurzeln, viele so Äste, die weggehen und die versorgen den Baum ganz einfach mit Nährstoffen. Nährstoffe werden aufgenommen, die werden gespeichert, die werden weitergereicht bis in die Blätter hinein. Und Wissenschaftler haben sogar herausgefunden, dass Bäume miteinander kommunizieren, dass Bäume sich miteinander mit Nährstoffen versorgen und austauschen. Und wenn ein Baum in so einem Wald dann Nährstoffe fehlen, dann versorgen ihn die anderen Bäume damit. Bäume sind sehr verankert, sehr wichtig für den Baum. Und wir haben eben auch im Sommer haben wir etwas Gartenarbeiten machen lassen bei uns. Und ich habe ja erzählt von so einer Rebreihe. Und da wurde die Erde weggemacht und dann habe ich gesehen, das, was hier oben gewachsen ist, das ist nach unten genauso gewachsen. Und das habe ich, die Wurzeln, die gingen ganz weit runter und so ist eben der Baum tief verankert. Er ist gut versorgt mit Wasser, mit der Boden ist wichtig und es ist wie segensreich ist es, wenn man über Obstwiesen läuft, wenn man durch den Wald läuft und man sieht viele gesunde Bäume und man denkt, Mensch, die sind aber tief verwurzelt. Man sieht dann manchmal diese Wurzeln so herausragen noch oder manchmal ist etwas in Erde abgestürzt und dann sieht man die Wurzeln und dann denkt man, so verwurzelt möchte ich auch sein. Verwurzelt in der Liebe Jesu, in seiner Erkenntnis und in seinem Wesen. In dem Wesen des Gekreuzigten und des Auferstandenen. Und wie die Wurzeln sich nach Wasser ausstrecken und sich entwickeln, so darf sich eben unser Glaube an Jesus und seinem Reich auch ausrichten. Und dann habe ich jetzt über den Sommer Rasen gesät. Und da war wichtig, dass der Rasen vorher gut umgepflügt wird, dass es guter Boden ist, dass umgegraben wird, dass das weich ist, dass Wasser, genug Wasser bewässert wird. Und dann habe ich gesehen, ausgesät habe ich einfach so einen kleinen Samen. Und dann hat man gesehen, wie die Wurzeln von diesem Korn, von diesem Samenkorn tief gehen, immer tiefer und nach oben wächst es und nach unten wächst es. Und das hängt auch zusammen. Wenn es gute Wurzeln da sind, wenn es wächst nach unten und zur gleichen Zeit wächst es nach oben. Und wenn gute Wurzeln da sind, dann kann oben es schön saftig und grün werden. Wo ist unsere Wurzel? Und was hält uns? Was ist unsere Lebensquelle? Unsere Kraft? Und was ist unser Fundament? Und auf wem sind wir gegründet? Carsten hat vor 2 Wochen hier gepredigt, in ihm bleiben, bleibt in mir und ich in euch vom Weinstock und dann leben wir auch aus seiner Kraft. Und was ist unser Fundament? Und oder was unser Fundament ist, das hat Jesus sehr eindrücklich in seiner ersten Rede gesagt, wo sein Wirken in Galiläa startete. Es hat wohl sich jemand die Mühe gemacht, herauszufinden, was wohl der langweiligste Tag im letzten Jahrhundert war. Und derjenige hat Millionen, hunderte Millionen von Daten gesammelt und er kam auf den 11. April 1954. Da ist wohl außer einer Wahl in Belgien nichts passiert. Heißt, für die Weltgeschichte ein unbedeutender Tag. Und viel interessanter ist es doch für herauszufinden, welches die spannenden Tage, die großen Tage sind. Für uns Deutsche das Wunder von Bern 1954, Anfang Juli, glaube ich, 4. Juli. Wenn ich es recht weiß, mit der gewonnenen Weltmeisterschaft von Deutschland, für viele sicher unvergessen, vielleicht auch der Kniefall von Willy Brandt in Warschau 1970, die Mondlandung 1969, ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit von Neil Armstrong und als die Mauer 1989 in Berlin gefallen ist. Schreckliche Dinge, an die man sich erinnert. Den Tag des Attentats auf JFK, Kennedy, dem amerikanischen Präsident. Das Attentat, 4th of July, 4. April, Martin Luther King, 1968. Und ich erinnere mich an den Tsunami 2004, kurz nach Weihnachten, mitten in Weihnachten, schreckliche Bilder, Hunderttausende tot in Indonesien und Thailand und in dieser ganzen Region. Tage, die man in Erinnerung behält. Auch große Reden wie I Have a Dream von Martin Luther King oder die große Antrittsrede von J.F. Kennedy. Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern was ihr für euer Land tun könnt. Oder von Willy Brandt ist noch bekannt, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und Jesus hat auch so eine Antrittsrede gehalten. Und ich sage, viel bedeutender und viel entscheidender. Und da sagt er, ich lese es euch, ihr könnt gern mitlesen, in Markus 1, Vers 14 und 15, da heißt es, nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir kennen nicht einmal das Datum dieser Rede. Wir erfahren ein paar Ereignisse vorher und dann eben Jesu Wirken nachher. Die Geburt Jesu wird von Markus nicht einmal erwähnt. Er beginnt mit der Predigt Johannes, des Täufers, wo er schon auf Jesus hinweist, seiner Versuchung, und dann geht es los. Dann ist Jesus da in seinem Wirken und Markus findet diese Rede so bemerkenswert, dass er sie eben ganz an den Anfang seines Evangeliums stellt. Wäre er hier, er würde vermutlich sagen, das ist die größte Rede, die ich je gehört habe. Und Jesus, er beginnt eben seine Antrittspredigt mit einer Zeitaussage. Er sagt, die Zeit ist erfüllt. Die von Gott bestimmte Zeit ist da, die Zeit ist gekommen. Wir können sagen, es ist soweit. Der von Gott bestimmte Zeitpunkt, er ist da. Der Zeitpunkt, auf den das Volk so sehnsüchtig gewartet hat. Die Zeit ist jetzt erfüllt, das Warten ist vorbei und Gott will nicht länger zusehen, wie sein Volk und wir in die Irre gehen. Er sagt, jetzt ist Schluss, ich ergreife die Initiative und ich strecke meine rechte Hand aus und ich richte jetzt meine Königsherrschaft neu auf. Jetzt ist die Zeit der Gnade und des Heils. Und Johannes der Täufer hatte es angekündigt, dass der da bald kommt, dass nach ihm jemand kommen wird, der es ist. Und Jesus sagt, einige Zeit später, jetzt ist es soweit. Die Zeit ist erfüllt. Und in Galater 4,4 steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ich weiß nicht, wie es bei euch an Weihnachten war, aber als ich klein war, da mussten wir Kinder warten, bis die Mutter alle Geschenke ins Wohnzimmer verstaut hatte und alles für die Weihnachtsfeier vorbereitet wurde. Ein spannender Moment für uns. Ich glaube, wir haben dann in der Küche gewartet und dann ging die Wohnzimmertür auf, die Küchentür und wir konnten kommen. Es war soweit. Die Zeit war da und wir konnten ins Wohnzimmer und die Geschenke, sie wurden verteilt. Jesus sagt, in diesem Moment ist es soweit. Das Reich ist im Kommen und alles wird neu. Von jetzt ab wird sich die Zeit vorher unterscheiden in die Zeit nachher. Die Zeit ist erfüllt, weil ich da bin. Indem ich da bin und greifbar nah ist Gottes Liebe und greifbar nah bist du mir, Herr. Und jetzt ist das, was Gott uns schenkt, verfügbar, erreichbar. Die Zeit ist erfüllt für uns und für die Menschen damals. Jetzt und nicht in grauer Vorzeit. Und was greifbar ist, das nennt Jesus das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ist das Reich, ist es ein Gebiet, ist es ein neues Königreich, wo viele Soldaten vielleicht die Grenzen schützen Oder wie man vielleicht das Königreich in Galiläa des Herodes kannte? Ganz sicher nicht. Die Worte Jesu, sie bedeuten eher Folgendes. Die Zeit ist erfüllt und Gott tritt die Regierung an. Und der König kommt und unser König kommt und er regiert. Und vielleicht stellt man sich jetzt Fragen, warum kommt er jetzt erst und warum fängt er jetzt an zu regieren? Hat er das nicht vorher gemacht? Aber ich glaube, was Jesus einfach sagt, ist, Gott kommt, Gott regiert und Gott wird König. Gott beginnt zu regieren und Gottes Herrschaft setzt sich durch. Und wenn Jesus das sagt, dann meint er nicht, vorher hatte Gott nicht die Hand am Steuer, sondern ab jetzt wird das Gute und das Heilsame geschehen, das Gottes tiefstes Wollen ist. Ab jetzt wird sich Gottes guter Wille immer mehr durchsetzen. In einer Welt, die in Finsternis ist. In einer Welt, in der so vieles geschieht, was nicht Gottes Wille ist. Und das Reich Gottes kommt und dass Gott König wird und seine Herrschaft naht, das ist die frohe Botschaft. Er setzt sich durch, was gut ist. Und er macht dem Bösen ein Ende. Diesen zerstörerischen, mit allem dem, was kränkt, was verletzt, was tötet, was zerstört, was beschädigt, was verdunkelt, mit allem, was Chaos bringt. Er macht Schluss mit allem, was Tod bringt statt Leben, Entzweiung statt Liebe, Krankheit statt Gesundheit, Zerstörung statt Freiheit. Er sagt Schluss damit. Die Zeit ist erfüllt, es reicht. Jetzt ist Erfüllung. Es ist kein mehr, ich lebe in Erwartung, es ist jetzt da. Und Jesus sagt auch damit, das ist mein Auftrag. Ich bin es in Person. In mir wird Gott König und alles wird neu. Durch meine Geburt, durch meinen Tod am Kreuz, durch meine Auferstehung. Wird die Herrschaft der Sünde vorbei sein. Das Ewige wird ins Vergängliche hineindringen. Das Heilige, es dringt ins Unheilige und das Licht, es dringt in die Finsternis. Die herrliche Zukunft in unsere trübe Gegenwart. Der Himmel kommt auf die Erde. Und von jetzt an, wo immer ich hinkomme, kommt Gottes Reich. Und wir beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und es ist sein Wunsch, dass sein Reich aufgerichtet wird. Wir rufen ihn an. Und es ist der Wunsch, dass alles gut und heil wird durch ihn. Das ist seine Zusage. Und ich bin da und wo ich hinkomme, wo ich mit euch hingehe, da wird es neu. Da kann Neues geschehen. Und Markus erzählt in diesen ersten Kapiteln, wie das ausschaut. Da werden Besessene, Gebundene frei. Satan reagiert nicht mehr. Kranke werden geheilt, Gelähmte, Aussätzigen werden geheilt. Die Krankheit hat nicht mehr das Sagen. Schuld wird vergeben. Naturgewalten wird Einhalt geboten. Und einmal im Himmel wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz, kein Geschrei, pure Freude, Freiheit, Herrlichkeit, ein Leben in Ewigkeit und Frieden. Ich fand das so schön und Heinz hat es auch geschrieben an die Gemeinde, wie Else und Emmy Trefts, die vielleicht nicht alle kennen, aber Else ist gut bekannt, sich kurz vor beider Tod getroffen haben, verabschiedet und verabredet im Himmel. 2 Wochen später sind sie gestorben. Sie sind jetzt im Himmel und sie sind jetzt da zusammen. Das ist Gewissheit. Das ist echt. Das ist Wahrheit in Jesus.
weil Jesus gekommen ist und weil Jesus für uns gestorben ist, gibt es dieses ewige Leben, gibt es dieses Reich Gottes, das existiert, das wir nicht sehen, aber das da ist und das im Himmel ist. Es ist Wirklichkeit. Noch sind wir nicht da im Himmel. Das ist das Reich Gottes, wenn Jesus wiederkommt, um sein Reich eben im Himmel endgültig aufzurichten. Aber noch sind wir hier auf der Erde. Dennoch ist Reich Gottes hier spürbar. Es ist da, wo Jesus regiert und wo er das Sagen hat. Da bricht das Reich Gottes im Jetzt und hier schon an. Merken wir, was unser Boden für uns als Christen ist, worauf wir verwurzelt sind? Und was unser Boden auch für uns als Gemeinde ist? Es ist das Reich Gottes. Sein Reich ist angebrochen und darin leben wir. Wir sind kein Kleintierzuchtverein. Wir sind Boden des Königs. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass sein Reich kommt. Schuldige können frei werden. Alte Geschichten können vergeben werden. Süchte können geheilt werden. Ehen können repariert werden. Egozentriker können Diener werden. Verzweifelte können hoffen. Sterbende können getröstet werden. Kranke können gesund werden, weil sein Reich kommt. Das ist die gute Botschaft. Das ist Evangelium. Und Jesus sagt uns, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es gibt diese berühmte Geschichte, als die Griechen im Jahr 490 vor Christus gegen die Perser gewannen. Bei Marathon, da ist dann dieser Peidipides 42 Kilometer von Marathon nach Athen gerannt. Dort angekommen ist er dann nach kurzer Zeit gestorben, aber er hat die Botschaft hatte er mit, wir haben gesiegt, wir haben gewonnen, die Schlacht ist gewonnen. Und die gute Nachricht für uns ist, wir haben gesiegt. Jesus hat gesiegt auf Golgatha und in seiner Auferstehung. Das ist das Evangelium. Der Sieg ist errungen. Und noch etwas ist sehr verbunden und verwoben mit dieser Geschichte. Die Taufe Jesu. Und da sagt Gott der Vater zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Du bist meine Freude. Ich bin so froh, dass es dich gibt, dass du mein Kind bist. Und das Allerschönste ist, dass dies der Vater auch zu uns sagt. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Das ist Evangelium. Ich bin so froh, dass ich dein Vater bin. Das sagt er zu uns, zu dir und zu mir. Er sagt das uns, den Unfertigen, den Unvollkommenen, wo wir immer versagen. Was haben wir wieder nicht alles hinbekommen letzte Woche? Und was ist uns wieder unter den Händen alles zerbrochen? Und Gott müsste sich doch eigentlich von uns abwenden. Und doch gilt es, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Das ist Evangelium. Das ist Freude, die uns erfasst, wenn die Zeit erfüllt ist und die Kraft Gottes eben uns regiert. Jesus fordert uns auf, dieser guten Botschaft zu vertrauen. Wir werden nicht automatisch in dieses Reich Gottes hineingeboren. Es braucht eine Entscheidung von uns. Und er sagt, kehrt um und glaubt, vertraut und kehrt um, tut Buße und glaubt. kommt zum Vater, dann kommt er auch heim. Glaubt, dass Jesus Christus dich erlöst hat und befreit von aller Schuld. Dem König, glaubt dem König, dass er seine Liebe gezeigt hat, dass er stellvertretend für dich geopfert wurde, damit du befreit bist aus den Fesseln des Todes und der Sünde. Dann wirst du wiedergeboren durch Glaube und Buße zu neuem Leben. Das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Ich danke dir, Gott, dass du mich in deine offenen Arme schließt. Danke, dass du mir vergibst. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da wartet dieser Vater auf den Sohn, der hinausgegangen ist, der alles verspielt hat, und er wartet mit offenen Armen. Als er ihn sieht, von weitem kommen, eilt er ihm entgegen. So wartet Gott auf dich. So wartet er auf uns, dass wir zu ihm kommen. Er möchte, dass wir umkehren, dass wir unseren Kurs ändern und dass wir das lassen, was er hasst. Unmittelbar nach dieser Antrittsrede beruft Jesus die ersten Jünger. Und sie lassen alles stehen und sie folgen ihm nach. Er ist der König. Und Jesus, oder es zählt eben, was Jesus für gut nennt. Und das ist, dass die ersten Jünger ihre Eltern, ihre Heimat, ihren Beruf verlassen. Jeder muss etwas verlassen, um Jesus zu folgen. Das gehört dazu. Vielleicht ist es unser Eigenwille. Vielleicht sind es alte Gewohnheiten. Vielleicht sind es meine Geheimbereiche, die ich vor ihm verschließe. Und es geht darum, die eigene Hand in Gottes Hand zu legen und zu sagen, wo immer du mich hinführst, da ist es gut für mich. Jesus sagt, es ist soweit, meine Regierung, sie beginnt. Und sie beginnt mit euch. Ihr seid meine Kinder, ihr, die ihr glaubt, seid Bürger meines Reichs. Jesus beruft uns, er ruft uns als Einzelne und als Gemeinde. Er sagt uns, ich brauche euch in meiner Regierung, ich brauche euch in meinem Reich, ich tue das Wesentliche. Ich brauche euch, dass ihr es weitersagt, dass ihr Menschen in meine Nähe, in meine Gegenwart ruft. Gott will nicht eben Menschen seine Herrschaft zwingen, aber der, der sich für ihn entscheidet, der umkehrt, der glaubt, der sein Leben ändert. Evangelium, es ist keine schöne Geschichte, die uns unterhalten will. Es ist ein machtvolles Wort, das dich und mich zur Entscheidung ruft. Und Jesus vergleicht eben das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Und da heißt es in Markus 4, Vers 30, und er sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter. Und es treibt große Zweige, sodass Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Aus einem kleinen Korn, kleinem Samen, wird ein Riesenbaum. Alles braucht seine Zeit. Zeit zum Wachsen, Zeit zum Reifen. Es geht nicht von heute auf morgen. Es fordert uns aber auch auf, ganz tief in ihm verwurzelt zu sein. Dieser Baum hat bestimmt tiefe Wurzeln, das nach oben gewachsen wie nach unten. Wir sind Gemeinde und als Gemeinde haben wir alle den gleichen Grund, die gleichen Wurzeln, Jesus Christus. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, wem wir gehören, wem wir dienen und dass wir die Wurzeln nach ihm ausstrecken. Wir sind seine Kinder, wir sind in ihn gepflanzt und er ist der Boden, auf dem wir leben und gedeihen können. Und dieses Wachsen und Gedeihen, das kommt nicht aus uns, sondern das schenkt er. Er ist es, der seine Gemeinde baut. Und er will tiefe Beziehungen mit uns, die fruchtbar sind für uns und für sein Reich. Und diese tiefen Wurzeln, sie können nur wachsen, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn wir die Beziehung mit ihm pflegen, wenn er vor allem anderen in unserem Leben kommt. Wenn wir Zeit mit ihm, Zeit im Gebet mit ihm verbringen, mit seinem Wort. Und dann wachsen die Wurzeln zu ihm automatisch hin. Und dann wachsen die Wurzeln auch nicht nur an der Oberfläche, wo sie dem Widerstand nicht standhalten, sondern tief hinunter. Und da bin ich fest. Und dann wachsen wir auch in seinem Wesen, in seiner Erkenntnis und in seiner Liebe. Damit wird Gottes Reich um uns gebaut und dann können wir auch Frucht bringen und aus seiner Kraft leben. Es ist Zeit für uns, für dich und für mich, in seiner Nähe tiefe Wurzeln zu schlagen. Amen.